SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Thema heute.
Mit Wolfgang Grossmann. 5 Tage lang hält der massive Datendiebstahl Deutschland in Atem und nun ein Fahndungserfolg. Die Polizei nahm einen 20-jährigen Schüler aus Mittelhessen fest. Er ist geständig, berichtet SWR1-Reporter Wolfgang Hettfleisch.
Unklar bleibt bislang das konkrete Motiv des jungen Mannes, der am Sonntag festgenommen und nach seiner Vernehmung am Montag wieder aus der Haft entlassen wurde. Nach HR-Informationen lebt der 20-Jährige in Homberg-Ohm. Im Netz war er unter den Accountnamen God und Orbit aktiv. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Georg Ungefuck, Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, hat der Schüler umfassend gestanden. Dabei gab er an, sich über Äußerungen der Opfer seines Datendiebstahls geärgert zu haben. Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund fanden sich bei der Durchsuchung seiner Wohnung nicht.
Wir prüfen, welche Motivationslage hier zugrunde gelegen hat bei der Tatbegehung, und wir beziehen, das möchte ich ganz ausdrücklich nochmal hervorheben, sowohl allgemeinkriminelle als auch politische Motivationslagen ein. Und das schließt insbesondere ein, ob der hier jetzt vorliegend Beschuldigte allein gehandelt hat oder ob es weitere Tatbeteiligte in der Sache gegeben hat.
Gerüchte, der Tatverdächtige habe sich Sicherheitslücken eines Internetproviders zunutze gemacht, um über E-Mail-Accounts an die Daten zu kommen, wollten Generalstaatsanwaltschaft und BKA weder bestätigen noch dementieren. Allerdings wurde mindestens ein Provider auf entsprechende Schwächen hingewiesen. Der hessische Schüler verfügte nach Angaben von Oberstaatsanwalt Ungefuck über gute Computerkenntnisse. Wie genau die Opfer ausgespäht wurden, erklärte Ungefuck nicht.
Weil wir natürlich gewisse Nachahmungseffekte vermeiden wollen und das nicht erklären wollen, wie im Detail das Ganze funktionierte. Das ist aber schon ein gewisser technischer Sachverstand erforderlich. Und zum Zweiten ist das eine Aufgabe für die Sicherheitsbehörden, diese Sicherheitslücken letztlich dann in Abstimmung mit den betroffenen Providern dann auch festzustellen. Nach meinem Kenntnisstand sind, glaube ich, auch einige Sicherheitslücken inzwischen behoben worden.
Seine Spuren im Netz hat der Verdächtige nicht gut genug verschleiert, um den Sicherheitsbehörden zu entgehen. Die hatten am 4. Januar Ermittlungen aufgenommen und dabei unter anderem Zeugen vernommen, die im Netz mit dem Datendieb in Verbindung gestanden haben sollen. Nach Angaben von Kriminaldirektor Heiko Löhr, der beim BKA für Cybercrime zuständig ist, hat man viele Hinweise erhalten.
Aus der Bevölkerung, von verschiedenen Sicherheitsbehörden. Hierzu gehörten auch verschiedene Zeugenvernehmungen. Die Gesamtheit dieser Maßnahmen hat dann letztendlich in die Identifizierung geführt.
Das Stehlen und Veröffentlichen persönlicher Daten, das sogenannte Doxing, sei nichts Ungewöhnliches, sagte Sabine Vogt, Leiterin der Abteilung Schwere und organisierte Kriminalität beim BKA. Sie rief die Bürger dazu auf, selbst für die Sicherheit sensibler Daten zu sorgen.
Wir haben im Internet eine kriminelle Energie, die sich dort ebenfalls tummelt. Und ich glaube, bei allen Bürgerinnen und Bürgern muss bewusst sein, dass es eine schwarze, eine dunkle Seite gibt in dieser Internetwelt. Wir sind mit dieser Welt konfrontiert, so wie sie ist. Wir müssen alle damit umgehen.
Nach Angaben der Behörden bereut der Tatverdächtige, was er angerichtet hat. Er sei sich über die Folgen nicht im Klaren gewesen. Für Oberstaatsanwalt Ungefuck ist der Fall ein Beispiel für die Gefahren, denen die Gesellschaft im digitalen Zeitalter ausgesetzt ist.
Im Bereich der Internetkriminalität ist es möglich, letztlich von jedem Ort dieser Welt Datenangriffe durchzustarten, Datenangriffe, die eine Vielzahl von Menschen treffen und erhebliche Einschnitte auch ins persönliche Leben haben können. Und das Ganze ist heute möglich, indem man aus einem Kinderzimmer agiert. Und das ist die besondere Herausforderung.
Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren. Dabei soll unter anderem geklärt werden, ob der 20-Jährige tatsächlich allein gehandelt hat.
Der Tatverdächtige ist wieder auf freiem Fuß. Frage an Frank Bräutigam aus der SWR1 Rechtsredaktion. Warum sitzt der 20-Jährige nicht in Untersuchungshaft?
Die Untersuchungshaft, das muss man wissen, ist keine vorweggenommene Strafe. Sie hat den Zweck, das Strafverfahren zu sichern. Deshalb braucht man für U-Haft einen Haftgrund, so nennt man das, zum Beispiel Fluchtgefahr oder Verdunklungsgefahr. Den Ermittlern zufolge hat der Mann gestanden und er kooperiert bei der Aufklärung. Und auf dieser Basis ist es nichts Ungewöhnliches, dass der Beschuldigte jetzt erstmal auf freiem Fuß bleibt. Das erspart ihm natürlich nicht, dass er am Ende des Strafverfahrens eine Strafe bekommt, wenn dann seine Schuld erwiesen ist.
Und wie hoch kann die Strafe jetzt ausfallen?
Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Ausspähens von Daten und Datenhehlerei. Laut Gesetz drohen dafür eine Geldstrafe oder höchstens 3 Jahre Haft. Im konkreten Fall kann aber das Alter des Verdächtigen eine Rolle spielen. Als 20-Jähriger gilt er noch als sogenannter Heranwachsender. Je nach persönlicher Reife ist es da am Ende möglich, dass er nach Jugendstrafrecht verurteilt wird. Da stünde dann der Erziehungsgedanke bei der Strafe im Vordergrund. Das alles heißt, so richtig hohe Haftstrafen, an die man wegen der Dimension des Falles vielleicht spontan denken würde, die geben das Gesetz und auch der konkrete Fall wohl nicht her.
Der Haupttäter des massiven Datendiebstahls ist also wahrscheinlich geschnappt. Dennoch gibt die Politik in Berlin keine Entwarnung, berichtet SWR1 Hauptstadtkorrespondent Matthias Reiche.
Auslöser für die Ermittlungen war ein Anruf aus dem Büro von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles beim Lagezentrum des Bundeskriminalamtes. Das war am Donnerstagabend. 48 Stunden später konnte der Täter identifiziert werden, berichtet BKA-Chef Holger Münch.
Im Bereich Cybercrime ist es vor allem wichtig, möglichst schnell aus den Startlöchern zu kommen. Was die Spuren angeht, die der Täter hinterlassen hat, so hat er uns diesmal das nicht so schwer gemacht. Will sagen, wir können noch deutlich mehr, als wir in diesem Fall haben einsetzen müssen.
Zufrieden gibt sich auch Arne Schönbohm. Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik hatte Verwirrung mit der Aussage gestiftet, seine Behörde habe bereits im Dezember von dem groß angelegten Datenraub gewusst. Das wies Schönbohm noch einmal zurück. Auch er habe die Angelegenheit erst jetzt auf den Tisch bekommen.
Wenn wir den Fall einordnen, dann stellt man fest, dass die Größenordnung des Vorfalls durchaus bemerkenswert ist. In Relation zu anderen Vorfällen jedoch, denken Sie beispielsweise an den Yahoo Data Breach, handelt es sich jedoch rein quantitativ um einen relativ kleinen Vorfall, der aber, um das auch sehr klar zu sagen, aufgrund der Zielgruppe ein sehr ernster Vorgang ist, weshalb ihn wir auch so ganz intensiv betreuen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer nimmt den BSI-Präsidenten demonstrativ in Schutz. Alle Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene hätten ausgezeichnet zusammengearbeitet. Der Schutz der Bevölkerung und der Behörden sei rund um die Uhr auch auf dem Feld der Cybersicherheit gewährleistet. Allerdings, so der Bundesinnenminister, sei der Vorfall auch ein Warnschuss.
Wir wollen alles Mögliche in Bewegung setzen, dass sich solche Fälle möglichst nicht wiederholen können. Wir prüfen deshalb die Schaffung einer Früherkennung zum Schutz vor Datenabfluss, zum Beispiel Sperrung eines Twitter-Accounts, der illegal Daten Dritter verbreitet, und die verstärkte Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern vor Gefährdungen im Netz.
Nicht zuletzt, da auch der aktuelle Fall zeigt, dass häufig die Nutzer die große Schwachstelle im System sind, weil sie beispielsweise nur schwache Passwörter benutzen und oft sehr leichtsinnig mit der Weitergabe ihrer Daten umgehen. Horst Seehofer überlegt deshalb, das BSI zu einer Art nationalen Sicherheitsbehörde auszubauen, die gleichzeitig als unabhängige und neutrale Beratungsstelle dienen könnte. Neben weiteren Maßnahmen soll auch das bereits existierende Cyberabwehrzentrum weiterentwickelt werden. Noch einmal Bundesinnenminister Horst Seehofer.
Mir schwebt vor, wir haben ja das gemeinsame Terrorabwehrzentrum, das sehr erfolgreich arbeitet, wo nicht nur die Bundesbehörden vereinigt sind, sondern auch die Bundesländer. Mir schwebt vor, dass wir Ähnliches auch hier machen.
Vorwürfe, er sei zu lange untätig gewesen, will der Bundesinnenminister nicht auf sich sitzen lassen. Er habe sich allerdings erst öffentlich äußern wollen, wenn sich die Sachlage einigermaßen klar darstellt.
Die Politik will also reagieren und mehr für die Cybersicherheit tun. Doch da gibt es derzeit noch einen ziemlichen Wirrwarr bei den Zuständigkeiten, berichtet SWR1 Hauptstadtkorrespondent Christopher Jänert.
Welche Behörde in welchem Fall in Sachen Cybersicherheit zuständig ist, das ist nicht immer ganz klar. Ganz grundsätzlich mischen da nämlich einige mit. Der Verfassungsschutz zum Beispiel, der Militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst, das Bundeskriminalamt, das Zollkriminalamt und auch die Bundespolizei. Außerdem noch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und auch die Bundeswehr hat noch eigene Cyberstrukturen. Und das sind immer noch nicht alle zuständigen Stellen. Jede Behörde hat ihre Aufgaben und Bereiche. So konzentriert sich der Verfassungsschutz zum Beispiel auf Spionage und Terrorismus. Die Bundespolizei kümmert sich um Kriminalität, ähnlich übrigens wie das BKA. Unterstützen soll alle diese Behörden das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Dort sitzen Experten für die Technik, die hinter Hackerangriffen steckt. Und das BSI berät auch andere Behörden und Firmen, wie sie Produkte und ihre Netze sicherer machen können. Aber das Ganze offenbart auch schon das große Problem. Da läuft ziemlich viel parallel und oft ist auch nicht klar, wer ist wann zuständig. Zum Beispiel, angenommen, es gibt einen Angriff auf ein Kraftwerk. Muss jetzt das BKA ran, der Verfassungsschutz, der BND, weil es vielleicht aus dem Ausland kommt? Für solche Fälle ist das sogenannte Nationale Cyberabwehrzentrum im BSI da. Es soll koordinieren. Dafür schickt jede einzelne Behörde einen Mitarbeiter, der dann zwischen Cyberabwehrzentrum und Behörden vermittelt. Und das Abwehrzentrum soll auch noch selbst ermitteln. Eine ziemlich wichtige Schnittstelle also, die gleichzeitig relativ schwach besetzt ist. Und deshalb gibt es jetzt aus dem Innenministerium auch schon die Ankündigung, ein Cyberabwehrzentrum Plus aufzubauen, mit mehr Personal.
Nicht nur Politik und Behörden müssen sich um mehr Datensicherheit kümmern, auch die Bürger selbst, die bei Facebook und Co. unterwegs sind. Was tun, wenn der eigene Account von Hackern geknackt wurde? SWR1-Moderatorin Steffi Stronzig wollte von Markus Netscher wissen, wie man einen gehackten Account wieder zurückbekommt.
Das kann man mit einem Satz beantworten, den Support kontaktieren. Mhm. Es liegt dir dann Folgendes vor, die E-Mail-Adresse funktioniert nicht mehr, die haben die Hacker geändert, die haben das Passwort geändert, ich komme also gar nicht mehr ran. Und dann muss wirklich das Unternehmen selbst dran. Facebook hat da so eine wunderschöne Durchklick-Orgie für mich vorbereitet. Da kann ich mich durchklicken, kann dann quasi die Angaben dazu machen, was los ist. Dann wird das geprüft und dann bekommt man seinen Account wieder zurück. Das kann allerdings ein bisschen dauern, wie jetzt nach diesem Hacking-Vorfall, wenn da mehrere Konten betroffen sind.
Wie kann man sich effektiv gegen Hacker schützen, die an die eigenen Daten ran wollen?
Also zum Ersten geht es natürlich um einen sicheren Umgang mit Passwörtern. Passwörter schreibt man nicht auf, Passwörter gibt man auch nicht dem Kollegen, genauso wenig wie die E-Mail-Adresse oder die Mobilfunknummer, die zum Beispiel bei Facebook hinterlegt sind. Man kann zum Beispiel, wenn wir bei den sozialen Netzwerken sind, auch dort nochmal tiefer in die Einstellungen reingehen und kann auch dort quasi die Sicherheitsstufe noch erhöhen, nennt sich Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also ich brauche nicht nur ein Passwort, sondern ich brauche beispielsweise auch noch eine Mobilfunknummer dazu. Das ist in allen Fällen anzuraten. Und was natürlich ganz wichtig ist, wenn man betroffen war von so einer Geschichte, rundherum auch aufräumen. Das heißt, die Passwörter zu den Mail-Accounts, die Mailadresse brauche ich ja, um mich bei Facebook einzuloggen. Mhm. Die müssen auch geändert werden. Dann muss man zu Hause auf dem Rechner und auch auf dem Smartphone und dem Tablet mal gucken, ist da vielleicht ein Virus drauf? Wie ist der Hacker überhaupt auf mich gekommen? Oder bin ich einfach so im Zuge von 2,5 Millionen Accounts einfach mitgehackt worden? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht nur darauf beschränkt, jetzt einfach zu sagen, ich erstelle den Account wieder her, nach einer Woche darf ich wieder posten. Nein, man muss wirklich einmal rundherum gehen. Die Passwörter müssen sicher sein und man sollte sich angewöhnen. Und ich weiß, es ist ganz schwierig, dass man Passwörter auch öfter mal ändert.
Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.